Was kommt dir in den Sinn, wenn du an das Wort heilig denkst? Oder was meinen wir, wenn wir sagen, das ist mir heilig? In der Regel meinen wir damit wahrscheinlich, das ist mir ungemein wichtig. Der Sonntag ist mir heilig. Meine Familie ist mir heilig. Der Urlaub ist mir heilig. Es bedeutet, es ist was ganz Besonderes in meinem Leben und das darf mir keiner ohne Erlaubnis wegnehmen. Wenn mir was heilig ist, dann hat es eine besondere Kategorie in meinem Leben. Aber was bedeutet es dann, wenn Gott heilig ist? Mir ist bei der Predigtvorbereitung da der Gedanke gekommen, also worauf hast du dich da eingelassen, Schorsch, dass du über die Heiligkeit Gottes predigen sollst? Das ist ja eigentlich vermessen. Heilig ist für mich ein Fremdwort und für jeden von euch auch. Wir denken meistens so in Kategorien. Ich denke zum Beispiel in der Kategorie, ganz unten, das bin ich, und dann kommt über mir der Vermieter. Irgendwann kommt der Bürgermeister, dann der Ministerpräsident, die Bundeskanzlerin. Wenn ich jetzt besonders katholisch fromm wäre, dann käme jetzt als nächstes der Papst. Den habe ich jetzt in meinem Fall weggelassen. Und dann oben drüber kommt irgendwann Gott. Aber Gott passt hier nicht in diese Kategorie rein. Und genau das ist das, was eine erste Bedeutung ist von dem, wenn wir sagen, dass Gott heilig ist. Er ist abgesondert von all dem, was wir aus unserer Welt kennen. Er passt in keine von unseren Kategorien rein. Und das ist die grundsätzliche Bedeutung von heilig, abgesondert, nicht von dieser Welt. Wenn wir für Heiligkeit einen modernen Begriff finden müssten, dann wäre vielleicht das beste Wort Transzendenz. Transzendenz heißt wörtlich über eine Grenze klettern, die wir nicht kennen. Über etwas hinausgehen, was wir von unserer Erfahrung her gar nicht kennen. Gott ist so viel höher, er ist so viel größer, dass wir sein heiliges Wesen nicht erfassen. Wir reden manchmal von den Eigenschaften Gottes, aber ist heilig eine Eigenschaft? Nein, wenn wir sagen, dass der Herr heilig ist, dann sagen wir, der Herr ist einzigartig in allen seinen Eigenschaften. Er hat eine heilige Gerechtigkeit, er hat eine heilige Geduld, er hat eine heilige Liebe, er hat einen heiligen Zorn. Das heißt, alles, was wir Gott zuschreiben, ist heilig. Er ist besonders, er ist einzigartig, er ist unaussprechlich in allen seinen Eigenschaften, unvergleichlich, unerreichbar, ehrfurchtgebietend. Als Mose in 2. Mose 3 Gott begegnet im brennenden Dornbusch, dann spricht Gott zu ihm, komm nicht näher, denn deine Füße stehen auf heiligem Boden. Und dann spricht Gott einiges zu Mose und der Mose fragt dann, und wenn mich jetzt mein Volk fragen soll, wer hat denn zu mir geredet, was soll ich sagen? Und Gott antwortet, der ich bin. Jahwe, der ich bin. Der ich bin, hat zu dir geredet. Und damit sagt Gott, ich habe keinen Anfang, ich habe keinen Fortschritt, ich habe kein Ende, ich passe in keine von euren Kategorien. Und weil er mit nichts zu vergleichen ist, bekommt Mose dann etliche Jahre später auf dem Berg Sinai das 2. Gebot, wo es heißt, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis von Gott machen, denn er ist unvergleichlich. Zu diesem Punkt möchte ich jetzt ein paar Verse aus Jesaja 40 lesen. Ich habe sie nur oben angegeben. Jesaja 40, Vers 12. Also Jesaja spricht zu einem Volk, das vom geistlichen Zustand her vielleicht vergleichbar ist mit dem Zustand von vielen Christen heute. Sie sind verunsichert, beunruhigt und eingeschüchtert. Und jetzt bringt Gott dem Jesaja eine Botschaft, die hier in Kapitel 40 ab Vers 12 fast nur noch aus Fragen besteht, ähnlich wie bei Hiob, als dort Gott anfängt zu reden. In Vers 12 sagt er, wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Gott fragt, hast du die Größe, sowas auch zu tun? Kannst du mit deiner hohlen Hand mal kurz und auf die Schnelle den Pazifik und den Atlantik und all die anderen Meere zusammen fassen und wiegen und mir sagen, wie schwer das ist? Kannst du mal den Staub der ganzen Erde in eine Tonne fassen und mir sagen, wie viele Tonnen das sind? Vers 13. Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Die Antwort kann nur sein, niemand. Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn um Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Niemand. Diese Kategorie ist uns zu groß. Vers 15. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Was machst du denn mit einem Tropfen Wasser am Eimer? Vers 18. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Vers 21. Wisst ihr es nicht? Habt ihr es nicht gehört? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Warst du nicht dabei, als Gott die Erde und das Universum geschaffen hat? Ist ja verwunderlich, oder? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren. Und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Glaubst du wirklich, dass die sogenannten Mächtigen der Welt, die Staatschefs, die Politiker, die Bankiers oder wer sonst noch dazugehört, dass diese Leute das Schicksal der Welt bestimmen? Es gibt außerhalb von uns, von unserem System eine Majestät, die alles regiert. Vers 26, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen. Ich weiß nicht, ob Gott jetzt die Regierungen meint oder die Sterne, ich gehe eher von den Sternen aus. Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Falls es heute klar ist, schau mal in den Sternenhimmel nachts. Wie viele Sterne von den Milliarden Galaxien kannst du sehen? Wie viele kennst du mit Namen? Kannst du einen von diesen Sternen einen Millimeter bewegen? Er führt sie wie ein Herr heraus. Und Jesaja sagt später dann, er wird einmal das ganze Universum zusammenrollen wie einen Teppich. Kannst du dir das vorstellen? Mit Vers 27 kommt er jetzt zu einer kleinen praktischen Anwendung, indem er einfach das Volk anspricht. Warum sprichst du denn Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Nichts ist dem himmlischen Herrn zu groß und nichts ist ihm zu klein. Und jetzt eine kleine Anwendung für dich. Die meisten deiner Probleme kommen daher, weil du zu groß von dir und zu klein von ihm denkst. Ich möchte fast sagen, fast alle deine Probleme kommen daher, dass du zu groß von dir und zu klein von ihm denkst. Und wenn du größer von ihm denken könntest, dann würden sich viele deiner Befürchtungen, viele deiner Ängste, viele deiner Sorgen einfach auflösen. Wir gehen in unserer Vorstellung von Gott zu sehr von unseren Kategorien aus, aber unser Herr ist nicht erfassbar. Er ist unerreichbar, er ist unbegreiflich, er ist unvergleichlich. Zu Augustinus kam mal ein Ungläubiger und der wollte ihn irgendwie lächerlich machen und der sagte zu Augustinus, du zeig mir mal deinen Gott. Und dann macht er seine Hand auf und sagt, schau, hier ist mein. Und er zeigt ihm einen kleinen goldenen Götzen. Und der Augustinus schaut ihn an und sagt, ich kann dir meinen Gott nicht zeigen. Nicht, weil es ihn nicht gibt, sondern weil du die Augen nicht dafür hast. Gott ist heilig, er ist unvergleichlich und eine Begegnung mit diesem Gott bedeutet Staunen. Ich weiß nicht, wie viel du noch staunen kannst über deinen Gott. Oder ob du nur noch staunst über die Verrücktheit dieser Welt. Ein Nachdenken über Gottes Heiligkeit sollte bei uns Staunen und Ehrfurcht hervorrufen. Aber die Heiligkeit Gottes hat noch einen zweiten Aspekt. Ich bleibe bei Jesaja und gehe zu Jesaja Kapitel 6, ein Kapitel, das wir eigentlich, glaube ich, alle recht gut kennen. Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. In Vers 1 gibt uns der Jesaja einen Hinweis auf die Zeit, in der er das geschrieben hat. Es war das Todesjahr des Königs Usia. Der König Usia regierte 52 Jahre lang, das ist eine ziemlich lange Zeit. Das sind die 4 Legislaturen von der Kanzlerin Merkel eher wenig. Und diese 52 Jahre, das waren gute und sichere Jahre. Aber am Ende seines Lebens wurde der Usia unwahrscheinlich stolz und überheblich und er hat sich vermessen, ging in den Tempel, um dort ein Opfer darzubringen, was nur den Priestern erlaubt war. Und Gott straft den Usia Und dort, wo der Hohepriester normalerweise auf der Stirn ein Schild hatte, wo drauf stand, heilig dem Herrn, dort an dieser Stelle bekommt der Usia Aussatz. Und der König wird weggesperrt, der kommt in Quarantäne. Und er stirbt in seiner Quarantäne. Und jetzt war kein Thronfolger da. Und ausgerechnet jetzt wird Assyrien stark und rückt heran an Juda. Und auf einen Schlag wird im Land alles unsicher. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und jeder fragt sich, wie soll das jetzt weitergehen? Die meisten Propheten in Juda waren einfache Leute, Bauern, Hirten, Handwerker. Der Jesaja war ein Staatsmann. Er war an vorderster Front, er konnte im Palast ein- und ausgehen und er bekam die Unsicherheit aus erster Hand mit. Sicher war er besorgt und das ganze Volk auch. Und mitten in dieser Unsicherheit bekommt er jetzt diese Vision. Und was sieht der Jesaja? Er sieht einen anderen König sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Usia ist gerade abgekratzt. Er musste abtreten, aber Gott musste es nie. Die Könige, der Kissinger hat das, glaube ich, mal gesagt, ein deutscher Politiker, die Könige und Herrscher dieser Welt, die kommen und gehen, unser Herr kommt. Hier würde man sagen, die Könige der Erde müssen abtreten, aber dieser König bleibt. Er befindet sich in einer anderen Kategorie. In Vers 1 ist vom Herrn die Rede und in meiner Bibel steht das in Kleinbuchstaben. Herr in Kleinbuchstaben bedeutet dann immer Adonai. Adonai bedeutet höchster und souveräner Herrscher. Das können wir uns noch irgendwie vorstellen. Aber in Vers 3 wird dieser König angeredet mit Herr in Großbuchstaben. Und wenn Großbuchstaben steht, dann ist damit gemeint Yahweh, ich bin, der ich bin. Der Unbegreifliche. Der Thron Judas ist gerade unbesetzt. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, denn regieren tut ein anderer. Und bei dem gelten alle Nationen wie ein Tropfen Wasser am Eimer. Was sind deine großen Fragen? Natürlich, wie geht's weiter mit der Corona-Krise? Kommt jetzt Covid-21? Wie ist es mit den Mutationen? Was macht Corona mit uns? Ist die meistdiskutierte Frage im Internet. Was macht Corona mit uns? Du solltest besser die Frage stellen, was macht Gott durch Corona mit mir? Was kommt als nächstes? Kommt jetzt endlich die Wirtschaftskrise? Diese Fragen interessieren uns. Aber diese Fragen spielen bei Gott überhaupt keine Rolle. Er ist in einer anderen Liga, er ist heilig. Er regiert vom Himmel her und hat alles unter Kontrolle. Ist dein Ausblick schlecht? Hat mal einer gesagt, dann probier's mit dem Aufblick. Wenn du aufblickst, was siehst du? Die Säume seines Gewandes erfüllen den ganzen heiligen Tempel. Kannst du dir das vorstellen? Die Leitner Babsi hat vor kurzem geheiratet, jetzt haben wir nochmal zwei Hochzeiten bei uns in Tittmoning. Wenn ich so manche Bräute sehe, was die für Brautkleider da so für einen Saum dahinter herschleppen, dann frage ich mich schon, wie können die da drin überhaupt laufen? Aber das ist eine andere Dimension. Wenn die Säume seines Gewandes den ganzen Tempel erfüllen, kannst du dir das vorstellen? In Jesaja 66 lesen wir dann in Vers 1, der Himmel ist mein Thron, sagt Gott, und die Erde ist der Schemel für meine Füße. Und wenn er will, dann kann er diesen Schemel einfach wegkicken. Hier in Jesaja 6 erfüllt der Herr den himmlischen Tempel. Und jetzt stell dir vor, jetzt sagt Gott, ihr hier als Gemeinde hier in Traunreuth, ihr seid ein irdischer Tempel. Und dieser gleiche heilige Gott ist jetzt hier in diesem Raum. Was macht es mit dir? Glaubst du das? Warum sorgst du dich dann noch so? Oder warum bist du so gleichgültig, so schläfrig? Gestern im Missio-Treff, da ging es um das Thema Jesus in den Stürmen dieser Welt. Ne? Und Jesus war im Sturm mit den Jüngern und dann, als er den Sturm gestillt hat, sieht er seine Jünger an und fragt, warum seid ihr so furchtsam? Vers 2, Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Die Seraphim hier, das sind Engelwesen, die wir nicht näher kennen. Seraph heißt feurig. Seraphim ist die Mehrzahl, es sind die Feurigen, die den Thron Gottes umgeben und sie sind sündlose Wesen und trotzdem haben sie eine heilige Scheu. Sie bedecken ihr Gesicht, sie bedecken ihre Füße und 2 Flügel sind noch frei, um zu dienen. Und sie tun das, weil der auf dem Thron heilig ist. Nein, er ruft dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Wenn er Hebräer etwas besonders ausdrücken möchte, dann sagt er ein Wort 2-mal. Wenn wir in Sprüche lesen, da ist eine tiefe Grube, dann sagt der Hebräer in der Regel, das ist eine Grube. Eine Grube ist eine tiefe Grube. Oder wenn er sagt, ich habe Frieden, Frieden, dann möchte er damit ausdrücken, ich habe tiefen Frieden. Aber wenn es hier heißt, er ist heilig, heilig, 3-mal heilig, dann heißt es nicht, er ist tief heilig, sondern er ist vollkommen heilig, unaussprechlich. Und vom Zusammenhang her hier bedeutet es, er ist völlig rein. Im Gegensatz zum Usia bleibt dieser Herr, dieser König unangefochten von Sünde und unangefochten von Korruption. Und vielleicht fallen im Volk viele ab. Aber er bleibt. Vielleicht wird es in deinem Herzen finster, aber bei ihm bleibt es hell. Jakobus sagt, bei ihm ist kein Wechsel von Licht und Schatten. Gott ist heilig, er ist unvergleichlich. Zweitens, Gott ist heilig, er ist völlig rein. Und eine Begegnung mit diesem Gott bedeutet, Schrecken. Du brauchst beides in deinem Leben, wenn du gottesfürchtig durchs Leben gehen willst. Das Staunen und den Schrecken. Jesaja 6, Verse 3 bis 5. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit, daher bebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Das heißt, wenn ein Haus mit Rauch erfüllt wird, da hält es keiner mehr aus da drin. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. In Vers 4 beben zittern die Türpfosten des Tempels, in Vers 5 zittert der Jesaja selbst. Und wenn der Jesaja sagt, wehe mir, dann ist es nicht so, wenn wir sagen, oh, jetzt hau weier, jetzt wird es wirklich schlimm in meinem Leben. Nein, der Jesaja sagt, ich vergehe, ich löse mich auf, in meine ganzen Bestandteile fliegen weg. Jetzt wird mich gleich der Zorn Gottes treffen und mich vernichten. Dann sah Jesaja in einem winzigen Augenblick etwas von der Heiligkeit Gottes. In diesem einzigen Augenblick zersprang seine Selbstachtung. In einer kurzen Sekunde wurde er ausgezogen, stand total nackt unter dem Blick der absoluten Heiligkeit. Solange sich Jesaja mit anderen Sterblichen vergleichen konnte, hatte er eine gute Meinung von sich selbst. In dem Augenblick, als er sich dem höchsten Standard gegenüber sah, war er zerstört. Seine Ganzheit war in sich zusammengefallen. Es ist vielleicht erstaunlich, dass der Jesaja sagt, wehe mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass er vor Jesaja 6 schon die Nationen richten musste und immer wieder sagte, wehe Babylon, wehe Assyrien oder wehe dir König und so weiter. Und jetzt steht er selber vor Gott und muss sagen, wehe mir. Bin ja gar nicht berechtigt, ein Gericht auszusprechen. Aber vielleicht hat der Jesaja auch was gewusst von dem, was der Herr Jesus 600 Jahre später sagen wird. Von was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und was ist denn in unserem Herzen? Unser Herz ist eine Sündengrube. Jakobus sagt auch einmal, die Zunge ist voll tödlichen Gifts. Aber das Gift ist ja schon längst in deinem Herzen. Und manche haben die Gabe, ihr Gift ganz gut zu verwalten, gell? Und manche weniger. Der Jesaja merkt auf einen Schlag, was die Sünde angeht, da ist Gott absolut heilig. Nicht eine einzige Sünde kann Gott in seiner Gegenwart dulden. Wie viele Sünden haben Adam und Eva gebraucht, um von Gott getrennt zu werden? Eine einzige. Da ist bei Gott null Toleranz. Die Engel rufen heilig, 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 der Jesaja ruft Schuld, Schuld, Schuld. Einer hat mal gesagt, wer den geringsten Hauch einer Ahnung von Gottes Heiligkeit erfasst, der fällt zitternd zu Boden und erschrickt über seine abgrundtiefe Verdorbenheit. Und ein Beispiel im Neuen Testament haben wir sicher in Lukas 5, als Petrus ganz am Anfang, wo er Jesus begegnet, die ganze Nacht gearbeitet hat auf dem See, keinen Fisch gefangen, und Jesus sagt dann plötzlich zu ihm, fahr nochmal raus und wirf deine Netze aus. Und der Petrus denkt sich, ja Jesus, du kannst mir viel sagen, aber von Fischen kennst du dich nicht aus, aber auf dein Wort hin will ich es nochmal tun. Und er fährt raus und ich weiß nicht, was in Petrus vorgegangen ist. Als plötzlich die Netze zum Bersten voll sind mit Fischen, sodass die Netze zerreißen und sie mit Mühe und Not wahrscheinlich die Netze ans Land ziehen. Und da zappeln da hunderte, ich weiß nicht wie viele Fische. Und der Petrus kann nur noch zu Jesus hinrennen, vor ihm auf die Knie fallen, in den Staub, auf den Boden und sagt, Jesus, geh weg. Ich will mit dir nicht mehr zusammen sein. Du bist in einer anderen Kategorie, du spielst in einer anderen Liga. Und das geht nicht zusammen, dass wir irgendwie zusammen was machen. Und dann sagt der Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du solche Momente in deinem Leben, wo du plötzlich vor Gottes Heiligkeit stehst und erschrickst über deine eigene Erbärmlichkeit. Ziemlich am Anfang von meinem Glaubensleben hatte ich ein, zweimal solche Situationen, wo dir plötzlich die Größe Gottes bewusst wird und du stehst da und du sagst, ich bin sowas von erbärmlich. Und jetzt will ich nicht mehr länger Christ sein und dann sagst du, Gott, geh weg und wenn du nicht weggehst, dann geh ich weg. Ich kann und will nicht mehr Gemeinschaft haben mit dir. Und dann stehst du vor ihm und sagst, ich bin erbärmlich und genau an diesem Punkt wirst du zu einem Kandidaten für Gottes Barmherzigkeit. Das ist ein Riesengeheimnis in der Heiligen Schrift, dass dort, wo vor Gott etwas zerbricht, dass dort Heilung passiert. Dass dort, wo vor diesem heiligen Gott was kaputt geht, dass dort das Heil anfängt. Und deshalb gibt es noch einen dritten Punkt. Die Verse 6 bis 8. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, das hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Gott ist heilig, bei ihm ist Heil. Ich weiß nicht, ob es da wirklich im Tempel im Himmel ein Opferaltar gibt, weil es ist die Rede von einem Opferaltar. Oder ob es nur in der Vision von Jesaja so war. Aber einer der Seraphim, dieser Feurigen, der fliegt zum Opferaltar, holt von dort eine Kohle und berührt damit den Jesaja. Und an seinem erbärmlichsten Punkt seines Lebens wird der Jesaja jetzt plötzlich heil. Ich möchte nicht so sehr auf die Symbolik von dieser Kohle eingehen. Aber wir sehen ja, in dem Wort heilig steckt das Wort Heil drin. Wer heilig ist, der ist auch gesund. Und wenn Gott heilig ist, dann heißt es, er ist in sich völlig gesund, völlig glücklich. Meine Frage war dann noch, wen hat denn der Jesaja dort auf dem Thron eigentlich gesehen? Und mir wurden die Augen ein bisschen geöffnet, als ich Johannes las, Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12, ab Vers 37. Hier spricht der Johannes von Jesus Christus. Und er sagt, obwohl er, Jesus, aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Der Johannes will was erklären über Jesus und er bringt Jesus mit Jesaja in Verbindung. Und er bringt ein erstes Zitat von Jesaja und sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Wo steht das in Jesaja?
53,1.
Steht es in deiner Bibel drin, oder?
Ja.
Ah, super. In Jesaja 53, in dem Kapitel, wo es um das Leiden Jesu geht, wo er als Schlachtlamm zum Opferaltar geführt wird und geschlachtet wird für unsere Schuld. Wurde das geglaubt? Jetzt bringt Jesaja ein zweites Zitat. Und dieses zweite Zitat steht in engem Zusammenhang mit der Vision von Jesaja in Jesaja 6. Sie können nicht glauben, denn er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sie sich bekehren und ich sie heile. Als der Engel den Jesaja berührt mit der Kohle, sagt Gott, wen soll ich senden? Und Jesaja sagt, ich bin bereit. Und Gott antwortet ihm jetzt, aber sie werden nicht auf dich hören. Und jetzt sagt der Johannes, dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah. Wessen Herrlichkeit? Die Herrlichkeit von Jesus. Jesaja sah Jesus Christus auf dem Thron. Er ist der Heilige. Und jetzt wird das Ganze unwahrscheinlich spannend, oder? Das heißt, dieser Heilige, der ewig auf dem Thron sitzt, dieser Heilige hat eines Tages seinen Thron verlassen, um sich den Menschen auszuliefern. Das heißt, dieser Heilige, der mit dem Saum seines Gewandes den ganzen Tempel erfüllt, der zieht sich eines Tages Windeln an. Und der lässt sich am Ende von seinem Leben auf der Erde von Herodes einen Königsmantel anziehen, nur um darin verspottet zu werden. Und dieser einzigartige, unerreichbare und ehrfurchtgebietende Gott, der lässt sich gefangen nehmen, er lässt sich anspucken, er lässt sich ein Tuch über den Kopf ziehen, damit die Leute ihn schlagen und dann fragen, und wer hat dich geschlagen? Der, der keinen Ratgeber braucht für irgendeine Frage. Der soll ihnen jetzt die lächerliche Frage beantworten, und wenn du der Christus bist, wer ist es denn, der dich geschlagen hat? Und er lässt sich verlästern und an ein Kreuz nageln. Und der heilige, sündlose Gott zieht sich alle deine Sünden an. Er, der im Himmel unaufhörlich angebetet wird mit heilig, 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 der ruft am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dessen herrliches Kleid den ganzen Tempel erfüllt, der hängt nackt am Kreuz, weil sie ihm das letzte Kleid auch noch weggenommen haben. Der hängt so nackt am Kreuz, wie der Jesaja in seiner Vision sich nackt gefühlt hat vor diesem lebendigen Gott. Stell dir das mal vor. Warum das alles? Wegen dir. Nur wegen dir. Nur wegen dir ließ sich der heilige Gott ausziehen. Er legt seine heiligen Ewigkeitskleider ab, um deine Sünde anzuziehen, damit du Ewigkeitskleider bekommst. Wie denkst du denn über deinen Gott? Paulus fasst es so wunderbar zusammen in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, der völlig heilig war, unangefochten von allem, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. Und meine Frage ist, was machst du mit dem Heiligen? Du kannst ihn ignorieren, zumindest eine Zeit lang. Du kannst ihm ausweichen, du kannst ihn lästern, du kannst ihn als Märchen abtun. Du kannst ja sagen, ja, ich glaube an ihn, aber eigentlich spielt er keine Rolle in meinem Leben. Ich kümmere mich mehr um die Politik. Aber du kannst ihn auch als Heiland in deinem Leben aufnehmen. Johannes 1, Vers 12 sagt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und weißt du, was dann passiert, wenn du das machst? Dann wirst du heil und du wirst selber ein Heiliger. Das heißt, du wirst Teilhaber seiner Herrlichkeit und plötzlich gehörst du in eine andere Kategorie. Ihr, die ihr hier sitzt, sofern ihr an den Herrn Jesus glaubt, ihr gehört in eine andere Kategorie. Ihr seid in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Drei Punkte haben wir gesehen. Gott ist heilig, er ist unvergleichlich und eine Begegnung mit ihm bedeutet Staunen. Das zweite, Gott ist heilig, er ist völlig rein, eine Begegnung mit ihm bedeutet Schrecken. Und das dritte, Gott ist heilig, bei ihm ist Heil, eine Beziehung zu ihm bedeutet Rettung. Ich glaube, alle drei Punkte brauchen wir ständig in unserem Leben. Ich glaube nicht, dass Punkt 1 und Punkt 2 abgeschlossen ist mit der Bekehrung. Und wenn du gleichgültig bist und einfach nur die Gemeinde so mitnimmst, du fang an wieder zu beten und sag, Herr, schenk mir wieder ein Erschrecken vor dir. Ich möchte wieder mal gern zittern vor deiner Größe, vor deiner Heiligkeit. Und staunen und gleichzeitig heil werden. Es ist auch so viel bei uns Gläubigen, bei den Christen noch krank, oder? Deswegen brauchen wir einen heiligen Gott und er ist da. Und wir können ihn jederzeit anrufen und er wird uns helfen. Amen.